Soldaten an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus unserem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in vielen Städten Demonstrationen, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Nach dem Amoklauf in Graz hat der österreichische Bundespräsident van der Bellen eine Diskussion über das Waffenrecht angestoßen. Man hätte nie gedacht, dass so etwas in Österreich passieren kann, sagte er in Graz beim Gedenken an die 10 Todesopfer. Ein 21-Jähriger hatte sie am Dienstag an seiner früheren Schule erschossen, bevor er sich selbst tötete. Die verwendeten Waffen hat er laut Polizei legal besessen. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Wie kann das sein? Wie können wir die Gefahr von solchen Mordtaten minimieren? Fragt van der Bellen, um neben tröstenden Worten auch der Politik eine Aufgabe zu stellen. Wenn wir zum Schluss kommen, mahnt der Bundespräsident in Graz, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werden wir das auch tun. Die Regierungsparteien müssen das tun, hätten das schon lange tun können. Österreich hat ein relativ liberales Waffengesetz. Ob zu liberal, darüber diskutiert heute der österreichische Sicherheitsrat.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist. Etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Grund waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber mussten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder bis Neuendorfplatz durchfahren. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen voraussichtlich noch bis Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden, das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Laut Polizei mussten für die kontrollierte Sprengung rund 90 Personen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Steglitz 12, in Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
Guten Guten Morgen, seien Sie ganz herzlich willkommen. Und hier haben wir die schwedische Jazzsängerin Rigmor Gustafsson mit einem Song von Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. Trees and put them in a tree museum, and they charge the people $1.50 just to see them. Oh, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pay paradise and put up a parking lot. Yeah, yeah, yeah. Hey, farmer, farmer, put away the DDT. Leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. Yeah, yeah, yeah. Now listen, last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away. Till it's gone, they pay paradise and put up a parking lot. Yeah. Yeah, yeah, till it's gone. They pay paradise and put up a parking lot. Oh, they paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Yeah, yeah, yeah. Now, don't you know? Und das ist jetzt hier der israelische Musiker Eldar Zitrin zusammen mit dem Bassisten Adam Ben Ezra bei ihrem Stück Brown Piano. So many nights that we spent only me and my friend, my earth, my land. I told him all of the things that I kept to myself from the top to the end. First met in my room 20 years, I assume. I was a child when he came into my world like a dream, finding gold. Free my heart on the keys, writing melodies on my brown piano. Freezing stories like water into snow. While I go, now I know.
my hands, let them dance, creating harmony on my brown piano. Solving mysteries, let the music grow. Take it slow, now I know.
Uhr 13 ist es gleich. Sie hören Radio 3 und wir haben jetzt hier ein Stück von der Münchner Jazzsängerin Alma Naidu. Die hat gerade ein neues Album veröffentlicht. Redefine heißt das. Alma Naidu, die ist zwischen zwei Musikwelten aufgewachsen. Einmal mit Klassik über ihre Eltern und mit ganz klassischem Klavier- und Geigenunterricht. Auf der anderen Seite hatte aber die junge Alma Naidu eine Vorliebe für die Hardrock-Band Metallica. Und entschieden hat sie sich dann für eine dritte Richtung in der Musik, für den Jazz. Heute hat Alma Naidu ihre eigene Band, mit der hat sie auch ihr neues Album eingespielt. Und davon hören wir jetzt ihren Song I Think I've Seen Your Soul.
Starting to see behind the walls, I'm starting to Radio 3. Der Stichtag.
Da geht es jetzt um das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Das hat der Bundestag heute vor 50 Jahren beschlossen, am 12. Juni 1975, um die deutschen Gewässer zu entlasten. Peter Meyer-Hüsing schaut auf diesen Beschluss zurück.
Es beginnt mit Schaum. Viel Schaum. Immer mehr breiten sich Ende der 50er Jahre weißgräuliche Schaumberge auf Flüssen und Seen in Deutschland aus. Bei Wind treiben blasige Flocken über das Land. Gut sieht das nicht aus, aber Umweltschutz ist ja noch ein Fremdwort. Eine Reportage aus den frühen 60er Jahren.
Das Übel, so fand man bald heraus, verursachten die Detergenzien. So nennt man die Grundstoffe, aus denen unsere chemischen Waschmittel hergestellt werden.
Detergenzien, heute sagt man Tenside, das sind die waschaktiven Substanzen in allen Waschmitteln. Die damals üblichen Tenside führen nicht nur zu den unschönen Schaumbergen, sondern entziehen den Gewässern Sauerstoff und sind in Kläranlagen nicht biologisch abbaubar.
Diese Waschmittel aus der Retorte bauen sich im Wasser nur wenig ab. Das Wasser wird tot. Mangel an Sauerstoff ließ die Fische sterben.
Der Siegeszug der synthetischen Waschmittel hat gerade erst begonnen. Zwar gab es mit Persil das erste Waschmittel in Deutschland seit 1907, aber erst der langsame Einzug der Waschmaschine in die Privathaushalte revolutioniert das Wäschewaschen nachhaltig. Seife, Waschbrett und Wurzelbürste sind passé. Statt einmal alle 4 Wochen mühsam Wäsche schrubben, läuft die Waschmaschine oft täglich. Entsprechend steigt der Waschmittelbedarf und die Umweltbelastung.
Das ist ja wirklich weiß.
Ein Weiß, dem man die Pflege ansieht.
Strahlend weiß.
Nie in meinem Leben hatte ich ein strahlenderes Weiß.
Und wie viel schöner ist ein Weiß, das strahlt.
Ein erstes sogenanntes Detergenziengesetz soll 1964 Abhilfe schaffen. Tenside müssen ab sofort zu 80% abbaubar sein. Das gelingt zwar, löst aber die Probleme nicht. Denn der Waschmittelverbrauch steigt in der Wohlstandsgesellschaft stetig. Nun machen vor allem die Phosphate Sorgen, die dem Pulver als Wasserenthärter beigemischt sind. Sie führen zur Überdüngung der Gewässer und schädigen so auch die Umwelt. Die sozialliberale Koalition wird 1975 aktiv, überarbeitet das alte Gesetz und legt ein Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vor. Da heißt es:
Dieses Gesetz soll die bestehenden Regelungen des Detergenziengesetzes fortentwickeln. Es dient dazu, der Gewässerbelastung durch Wasch- und Reinigungsmittel entgegenzutreten.
Im neuen Gesetz geht es etwa um Grenzwerte für Phosphate. Auf den Waschmittelverpackungen sollen nun alle Inhaltsstoffe leicht erkennbar sein und die Hersteller müssen ihre Rezepturen dem Umweltbundesamt mitteilen. Der Bundestag berät. Für die damalige sozialliberale Koalition spricht der Staatssekretär im Innenministerium Volker Schmude von der SPD.
Das Lebensgut sauberes Wasser ist, wie auch den Bürgern zunehmend bewusster wird, in einem erschreckenden Maße knapp geworden.
Der CDU-Abgeordnete Hermann Bicherle.
Wir appellieren an Sie, vor allem an die umweltbewusste Hausfrau, Waschmittel umweltfreundlich zu gebrauchen und deinen Beitrag dafür zu leisten, dass uns das unentbehrliche Wasser als Lebensgrundlage erhalten bleibt.
Im Ziel sind sich alle Parteien im Bundestag letztlich einig. Und so stimmt das Parlament dem neuen Gesetz einstimmig zu.
Gegenprobe, Stimmenthaltungen, ich stelle einstimmige Beschlussfassung fest.
Knapp 7 Kilo Waschmittel verbrauchen die Deutschen jährlich pro Kopf. Immerhin, die Tenside sind heute biologisch abbaubar, Phosphate werden fast nicht mehr verwendet. Im Bundestag beschlossen wurde das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz heute vor 50 Jahren.
Und morgen wird es bei unserem historischen Stichtag um den Winnetou des Ostens gehen, um den Schauspieler Gojko Mitic. 6.21 Uhr ist es und Sie hören jetzt hier bei uns das Ensemble Holland Baroque. Das interessiert sich für vieles außerhalb der Barockmusik, entgegen des Namens sozusagen. Und hier spielt Holland Baroque ein Stück vom amerikanischen Gegenwartskomponisten Nico Muhly. Dog and Frog heißt das. Das war Selinka, ein Folk-Trio aus Finnland. Das spielt besonders gerne Balkanmusik. Ein paar Anklänge haben wir da auch gerade gehört. Das war das Stück Vanusha. Und hier ist J.J. Cale mit seinem Klassiker After Midnight.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Radio 3 Kultur kompakt.
Auch am Donnerstagmorgen mit Łukasz Tomaszewski. Hallo Łukasz, grüße dich.
Guten Morgen.
Wir schauen erstmal auf eine mögliche deutsch-amerikanische Verbindung. Die US-amerikanische Universität Harvard, die wird ja von der Regierung Trump regelrecht bekämpft. Da werden Fördermittel für die Uni blockiert. Internationale Studierende bekommen keine Einreiseerlaubnis mehr. Es gibt weitere Drohungen gegen die Universität. Und jetzt will möglicherweise der neue deutsche Kulturstaatsminister helfen auf seine Art.
Wolfram Weimer hat Gespräche mit dem Bundesland Bayern geführt über einen möglichen Exilcampus der US-Universität Harvard. Deutschland solle als Hort von Kultur- und Wissenschaftsfreiheit seine Türen öffnen, so der Kulturstaatsminister in einem Interview der aktuellen Wochenzeitung Die Zeit. Wolfram Weimer will damit der, Zitat, Identitätspolitik von rechts und links das Ideal einer offenen Gesellschaft entgegensetzen. Die Universität Harvard wehrt sich seit Wochen gegen Zwangsmaßnahmen der amerikanischen Regierung. Die Universität hat ja Förderstopps und auch Einreiseverbote für Studierende vor Gericht angefochten, bisher aber noch mit offenem Ergebnis.
Dann nehmen wir jetzt von den USA und Bayern die Kurve nach Berlin. Da sind gestern die Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater losgegangen. Dieses Festival, kurz ATT, das zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum und es bietet Autoren die Möglichkeit, an neuen Stücken zu arbeiten.
Genau, und Radio 3 war gestern 2 Stunden lang live vor Ort. Direkt vor der Eröffnung der AutorInnen-Theatertage haben unsere beiden Kollegen Andrea Handels und Oliver Kranz unter anderem mit dem Festivalleiter Bernd Iseler gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie TheaterautorInnen gesellschaftlich relevante Themen aufspüren.
Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. TheaterautorInnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Ja, in diesem Jahr behandelt zum Beispiel viele Stücke das Thema soziale Ungleichheit, wie auch das Eröffnungsstück gestern. Die Theaterfassung des Romans von Lukas Bärfuß, Die Krume Brot.
Und in dieser Krume Brot geht es um eine Hauptfigur, Adelina mit Namen. Und diese Adelina ist arm und hat eine Schwierigkeit, über die wir viel zu wenig sprechen. In der reichen Schweiz zu wenig sprechen, aber auch hier in Berlin und in Deutschland zu wenig sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die eben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, während andere immer reicher werden.
Und wie dieser Eröffnungsabend gestern bei unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt angekommen ist, das hören wir in einer guten Stunde um 7.40 Uhr.
Jetzt hast du einen Tipp für uns. Das ist das internationale Dokumentarfilm- und Medienfestival Dokumentale. Läuft gerade in Berlin zum zweiten Mal und zwar an 18 Orten in der Stadt.
Darunter die Ateliers, Gardens im Tempelhof, viele unterschiedliche Kiezkinos, aber zum Beispiel auch das Zeiss Großplanetarium und auch eine Skaterhalle. Also wirklich ganz unterschiedliche Orte, wo man sich die Filme angucken kann. Im Zentrum steht ein Filmprogramm mit über 40 Dokumentarfilmen, darunter 20 Deutschlandpremieren. Hier die Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt über das abwechslungsreiche Programm.
Wir versuchen, das ganze Spektrum der Realität zu zeigen. Dazu gehören sozialkritische Filme, dazu gehören auch Filme über Kriege und Konflikte. Aber genauso gehört zu uns zur Realität schöne Geschichten, Familiengeschichten, Geschichten über Musik und Kultur. Es ist wirklich ein breites Programm, sodass wir versuchen, für jeden da draußen einen Film zu finden, wo er sagt so, das möchte ich sehen, das lockt mich ins Kino, das zieht mich vor die große Leinwand.
Klar, der Dokumentarfilm steht natürlich im Fokus, aber auf der Dokumentale werden auch Bücher vorgestellt. Es finden Live-Podcasts statt und auch Fotoausstellungen. Das Ganze interdisziplinär muss man sich so vorstellen, dass beispielsweise die Regisseurin eines bestimmten Films zu Gast in einem Podcast sitzt auf der Bühne oder zwei Macherinnen einer Fotoausstellung erzählen dann im Talk vor dem Publikum von ihrer Arbeit. Also die einzelnen Formate greifen ineinander.
Und die Dokumentale läuft noch bis zum 22. Juni. Mehr Infos zum Programm und das komplette Gespräch mit der Festivalleiterin, aus dem haben wir gerade einen Ausschnitt gehört. Das komplette Gespräch finden Sie auf unserer Homepage radio3.de. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit einer europäischen Erstaufführung. The Passion of Octavius Cato. Octavius Cato war Bürgerrechtler und wurde auf offener Straße von einem Weißen erschossen. Der Komponist Uri Kane erzählt diese Geschichte und verbindet Gospel, Jazz, Klassik und Avantgarde. Die Gospelsängerin Barbara Walker ist zu erleben und Uri Kane selbst auch, als Pianist mit seinem Jazz-Trio. Das DSO-Konzert verstärkt die antirassistische Botschaft mit zwei weiteren Werken. Jesse Montgomerys Hymn for Everyone und Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. André Raffel dirigiert das Konzert. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Am Sonntag in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Das hier ist Diane Birch, Sängerin und Songschreiberin aus den USA, mit ihrem Song Boys on Canvas. I'm Jonesing for fascination. So many people walking by, but I can't seem to catch a single eye. I'm done with domestic vibrations. I've played too long with mama's knives, getting husbands ready for their wives. 6.40 Uhr haben wir es. Sie sind hier bei Radio 3. Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, das war ein Meister der Lakonie, das war ein Melancholiker mit ganz genauem Blick und auf seine eigene Art war Herrndorf auch ein Humorist. Er wurde vor 60 Jahren geboren, am 12. Juni 1965 und er ist früh gestorben. Ein Hirntumor hat Herrndorf dazu gebracht, sein Leben vor 12 Jahren selbst zu beenden. Aber gerade diese Krankheit hat ihn unglaublich produktiv gemacht und bis heute werden Herrndorfs Bücher in allen Altersklassen gelesen. Sein Roman Schick vor allen anderen, aber auch die Bücher Sand und in Plüschgewittern und sein sehr beeindruckendes autobiografisches Journal Arbeit und Struktur. Alexander Solloch würdigt Wolfgang Herrndorf zum 60. Geburtstag.
Wie viele Bücher kann ich noch schreiben? Das war Wolfgang Herrndorfs erste Frage an seinen Arzt, als der ihm im Februar 2010 die schlimme Diagnose mitteilte. Hirntumor, keine Hoffnung auf Heilung. Der Patient, so erzählt es Tobias Rüther in seiner wunderbaren Herrndorf-Biografie, fragte nicht, was jetzt alles auf ihn zukommen werde, sondern nur dies. Wie viele Bücher noch?
Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. Ich werde noch ein Buch schreiben, sage ich mir, egal wie lange ich noch habe. Wenn ich noch einen Monat habe, schreibe ich eben jeden Tag ein Kapitel. Wenn ich 3 Monate habe, wird es ordentlich durchgearbeitet. Ein Jahr ist purer Luxus.
So notierte es Wolfgang Herrndorf kurz nach der Diagnose in seinem digitalen Tagebuch Arbeit und Struktur. Der Mann, der so lange gar nicht gewusst hatte, worum es ihm im Leben eigentlich gehen könnte, begann nun einen Wettlauf mit der Zeit, einen Wettlauf mit dem Tod. Und er war schneller, so die Erinnerung seines Lektors im Rowohlt Verlag, Markus Gärtner.
Er hat mit einer unfassbaren Geschwindigkeit weitergeschrieben, ganz anders als er es vorgetan hatte. Also ich kriegte irgendwann eine Mail, in der es hieß, wenn irgendeins der Kapitel nicht passt, schmeiß es weg. Ich schreibe dir jeden Tag 2 neue.
Tatsächlich war der manische Schreiber Wolfgang Herrndorf in das Leben als Autor, so sein Biograf, mehr oder weniger hineingerutscht. Nach dem glanzvollen Abitur im heimatlichen Norderstedt bei Hamburg studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und eckte dort bald an mit seiner Weigerung, anders als altmeisterlich zu malen. Beim Satiremagazin Titanic und beim Haffmanns Verlag wussten das immerhin einige zu schätzen, aber über die Runden kam er mit seinen Illustrationen und Umschlagentwürfen kaum. Eine Lektorin sagte ihm, er schreibe immer so schöne Mails, ob er nicht mal einen längeren Text versuchen wolle. Ich überlege mir das nochmal, antwortete Herrndorf. Malen ist eh so eine anstrengende Sache, bei der man sich nur schmutzig macht. Im Archiv, in dem man ansonsten vergeblich nach der Stimme des so interviewscheuen Künstlers sucht, findet sich dazu immerhin diese Selbstauskunft aus dem Jahr 2003.
Mein Problem war, ich hatte irgendwann keine Aufträge mehr, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts zu tun und ich habe dann einfach getan, was alle jungen Leute in dieser Situation tun. Ich habe einen aufsehenerregenden Roman geschrieben.
Aufsehen erregte in Plüschgewittern sein Debütroman zwar nicht, aber Herrndorf wusste jetzt, was er wollte, nur noch schreiben. 2 große Romane gelangen ihm noch nach der Diagnose. Und was für welche? Chick, eine Abenteuerreise, ein Traumspiel, jugendlich leicht, wahnsinnig lustig und unendlich weise. Könnte doch sein, überlegen sich Mike und Chick, 2 Jugendliche unterm Sternenhimmel, dass in irgendeiner fernen Galaxie die Riesenameisen am Ruder sind. Nicht unwahrscheinlicher jedenfalls als die so unwahrscheinliche Tatsache, dass es uns Menschen gibt.
Das ist genau meine Meinung. Genau meine Meinung. Chick legte sich wieder auf den Rücken und schaute angestrengt hoch. Mich reißt's gerade voll. Ich schaute in die Sterne mit ihrer unbegreiflichen Unendlichkeit und ich war irgendwie erschrocken. Ich war gerührt und erschrocken gleichzeitig. Und dann drehte ich mich zu Chick und er guckte mich an und guckte mir in die Augen und sagte, dass das alles ein Wahnsinn wäre. Und das stimmte auch. Es war wirklich ein Wahnsinn.
Mit letzter Kraft rang sich Herrndorf dann noch Sand ab, ein genresprengendes Meisterwerk, der größte, grausigste, komischste und klügste Roman der letzten Dekade, wie der Kritiker Michael Mahr meinte. Die Frage, was Wolfgang Herrndorf noch alles hätte schaffen können, verbietet sich beinahe im Staunen über das, was er geschafft hat. Da die Krankheit nicht das letzte Wort haben sollte, nahm er sich am 26. August 2013 das Leben. Er wurde 48 Jahre alt.
Und heute vor 60 Jahren wurde Wolfgang Herrndorf geboren. Falls Sie sein Buch Arbeit und Struktur noch nicht gelesen haben, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Das ist ein trauriges Buch, weil es auf das Ende seines Lebens zuführt. Aber es ist auch ein sehr, sehr ermutigendes Buch, weil es zeigt, wie viel Wolfgang Herrndorf noch getan und gefunden hat in seiner letzten Lebenszeit. Und hier haben wir jetzt Kammerjazz mit Weltmusik-Sounds, nämlich das Stück Mona vom Schlagzeuger Patrice Erall. Spielt hier zusammen mit dem Hornisten Markus Stockhausen und dem Gitarristen Ferenc Nettberger. Also lauter Jazzgrößen hier zusammen. Bim Bom heißt dieses Stück, war ja auch schon zu hören, kommt von João Gilberto ursprünglich aus dem Jahr 1959, gilt als erster Bossa Nova Song und hier haben wir eine neuere Fassung der brasilianischen Sängerin Seu.
Bing, bing.
Es ist fast 6.51 Uhr und jetzt hören Sie hier die Worte für den Tag mit Christina Förner vom Erzbistum Berlin.
Das Glück kommt zu dem, der warten kann, so sagt man. Aber stimmt das wirklich immer? Für mich bedeutet zu warten, erst einmal geduldig zu sein. Ich stehe irgendwo an und es dauert. Oder ich freue mich auf ein schönes Ereignis und es dauert einfach viel zu lange, bis es endlich eintritt. Es kann also ganz schön anstrengend sein, geduldig zu warten, manchmal sogar frustrierend. Dabei würde es mir helfen, wenn ich Geduld als richtiges Warten verstehen könnte. Zum Beispiel etwas mit Überlegung zu tun, abzuwarten, anstatt gleich auf eine Lösung zuzurennen. Diese Art des Wartens kleidet sich meistens in den Rat, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man eine Entscheidung trifft. Wer so warten kann, der entscheidet nicht aus dem Impuls heraus, sondern handelt mit klarem Kopf. Auch in der Bibel begegnet uns das Warten immer wieder. Abraham und seine Frau Sarah mussten bis ins hohe Alter warten, bis Sarah schwanger wurde. Oder auch im Kirchenjahr. Der Advent, die Fastenzeit, die Karwoche, alles Zeiten, in denen Menschen sich zurücknehmen, innehalten, sich vorbereiten. Warten heißt dann auch, in sich hineinhören, zu sich selbst kommen. Wenn ich an einzelne Ereignisse in meinem Leben denke, wird mir klar, Geduld zahlt sich oft aus. Wer lange auf den Führerschein gewartet hat, weiß, wie groß die Freude ist, wenn es endlich soweit ist. Manches kommt mit der Zeit, aber eben nicht alles. Für vieles im Leben muss man sich anstrengen, sich Mühe geben, sich richtig reinhängen. Einfaches Abwarten reicht da nicht. Niemand wird einen Schulabschluss durch Abwarten erwerben. Niemand eine Berufsausbildung einfach erwarten können. Das Glück kommt zu dem, der warten kann. Es stimmt also nur von Fall zu Fall und manchmal eben auch nicht. Ich selbst habe es in der Hand, ob aus meinem geduldigen Warten ein erfolgreiches Warten wird.
Die Worte für den Tag mit Christina Förner aus Berlin. Das war eine Sendung der katholischen Kirche. Und hier ist Curtis Harding, US-amerikanischer Soul-Musiker mit seinem Song Till the End.
See, I was pissed at you.
I'm mad too.
Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. If we can work it out, girl, there is no doubt that we can be together still till the end. 'Cause you're my best friend till the end, till the end, till the end. Someday,
okay,
to pick up the pieces, baby, that we made.
I'm tired of you breaking shit.
And it would be a crime to let it steal our peace of mind. I know our debt to love has been paid.
I hate that bitch.
'Cause you're my best friend.
Right now, baby.
Right now.
können wir unsere Ozeane schützen, unsere Ozeane auf der Erde? Darüber wird gerade beraten bei einer groß angelegten Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza. Die Ozeane brauchen Schutz, weil sie überfischt sind, weil sie übersäuert sind, voller Plastikmüll sind und sie werden immer wärmer, was bedeutet, sie dehnen sich aus und der Meeresspiegel steigt merklich. Das hat fatale Auswirkungen für alle Menschen, die an der Küste leben, sagt der Physiker und Ozeanologe Anders Levermann.
In meiner Jugend wurde irgendwann die 750-Jahr-Feier von Hamburg gefeiert. Die nächsten 750 Jahre wird Hamburg wahrscheinlich nicht erleben.
Ja, das meint der Ozeologe Anders Levermann. Hamburg wird untergehen, mit anderen Worten. Wie können wir die Ozeane schützen? Darüber reden wir nach 7 Uhr hier bei Radio 3. Will you still call me? Und das hier sind der Popstar Bruno Mars und die Jazzsängerin Esperanza Spalding mit dem Song Old and Crazy.
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundesjustizministerin Hubig erwartet, dass Innenminister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von drei Menschen aus Somalia gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Er argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Im Gazastreifen sind nach Angaben der GHF-Stiftung 5 ihrer Helfer getötet worden. Mehrere andere seien bei einem Angriff auf einen Bus verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es von der GHF. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Die Firma verteilt im Auftrag Israels Hilfsgüter in insgesamt 4 Verteilzentren im Küstenstreifen. Gegen 10 Uhr am Abend soll der Bus auf dem Weg in ein Verteilzentrum